In der iranischen Kultur gibt es etwas, das nennt sich Taaruf. Ich glaube, alle IranerInnen wissen sofort, was gemeint ist. Soll ich dir einen Tee bringen? Nein, nein, nur wenn ihr auch Tee trinkt.
Na, wenn ich muss nicht sein, ne? Wenn...
Aber nein, bitte. Wir haben nur für dich Tee gemacht. Er ist doch sowieso schon fertig. Mach kein Taaruf. Taaruf ist für mich ein Symbol. Für die iranische Kultur. Ein Tanz aus Höflichkeitsfloskeln, den ich, um ehrlich zu sein, selber nicht so checke. Beim Essen gehen zum Beispiel sagen alle erstmal, dass sie für die Runde bezahlen wollen. Egal, ob man sich das leisten kann oder nicht. Getrennte Rechnungen, das gibt's nicht. Und beim Aushandeln, wer jetzt wirklich bezahlen darf, kann es auch mal richtig laut werden. Aber so in lustig. Und es wird tief in die Trickkiste gegriffen. Also zum Beispiel tut eine Person dann irgendwann so, als müsse sie auf Toilette und geht aber schnell zur Kasse, um dann eben heimlich doch für alle zu bezahlen. Oder anderes Beispiel. Und da wird es so richtig kompliziert. Manchmal lehnt man Dinge ab, die angeboten werden, obwohl man sie eigentlich will.
Das heißt, ich will eigentlich eine Tasse Tee. Ich will keine Umstände machen. Aber wenn es da ist, nehme ich gerne an, ja.
Also sorry, manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was ernst gemeint ist und was nicht. Mir wäre es lieber, wenn einfach alle sagen, was sie meinen. Ich glaube, ich bin da einfach zu deutsch für.
Hallo!
Der Grund, warum hier gerade so viel Taaruf gemacht wird, ist sie hier. Meine Cholle Mushkan. Die Freundin von meiner Mutter, die ihr schon aus der letzten Folge kennt. Die wegen ihrer pinken Armbänder verhaftet wurde.
Manchmal ist es eigentlich schon mal schwierig, macht die Sache schwierig. Ja, aber wir haben keinen Taaruf zwischen uns. Aber Tee kriege ich auf jeden Fall.
Wir haben keinen Taaruf zwischen uns. Ma Taaruf Nadarim. Das ist so eine Redewendung. Es heißt, wir sind real miteinander. Wir können die Höflichkeiten ablegen und direkt miteinander sein. Für IranerInnen ist das eine große Sache. Das macht man eben nur mit Leuten, mit denen man so richtig close ist. Und meine Mutter und Cholle Mushkan sind closer als close. Ich meine, sie sind jetzt schon seit über 40 Jahren befreundet. Ich bin mit ihr wie mit einer Tante aufgewachsen. Ihre zwei Töchter sind für mich sowas wie Cousinen.
Zum Beispiel sowas passiert nicht jeden Tag, dass man einfach sagt, wo bist du, hast du gerade, ich komme. Das gibt es nur zwischen uns.
Cholle Mushkan wohnt in Karlsruhe. Das ist gerade mal 35 Kilometer von Germersheim entfernt. Im Prinzip um die Ecke. Also sie kann schnell hier sein. Und manchmal kann es ihr gar nicht schnell genug gehen.
Sie wird auch oft so bing, bing gebildet.
Ich habe gezeigt, die Google Map, dass ich halb ankomme, aber ich habe 6 Minuten gewonnen.
Sie fährt so schnell.
Meine Mama ist da ganz anders unterwegs. Sie wurde noch nie geblitzt.
Du bist so süß unterwegs. Ja, pass auf, sie wird gleich geblitzt. Ja, jetzt lass sie doch fahren. Ja. Du bist meine.
Das beschreibt eigentlich perfekt die Dynamik zwischen den beiden. Meine Mutter ist eher die Vorsichtige und Mushkan eben die Lockere, die Coole.
In Teheran kann nicht jeder ohne Unfall fahren. Weißt du, das ist alles so. Über 2 Linien fahren 4 Autos Reihe, ne? Und da haben wir auch so viele Erinnerungen, so schöne Erinnerungen.
Ja, ich habe immer auch
mit der kleinen Renault gefahren.
Die beiden sind schon seit 41 Jahren befreundet. 41 Jahre. Das ist so lang. So lang halten die meisten Ehen nicht. So lang bin ich noch nicht mal auf der Welt. Und wer weiß, vielleicht braucht es so lange, bis man keinen Taaruf mehr zwischen sich hat. Vielleicht braucht es, gemeinsam eine Revolution zu durchleben, auszuwandern, eine Familie zu gründen, Kinder großzuziehen und aus der Ferne immer wieder Proteste in der Heimat mitzuverfolgen, die man gemeinsam hinter sich gelassen hat. Und dann kann man vielleicht endlich sagen, Ma Taaruf Nadarim. Vor 3 Jahren geht ein Ruck durch die iranische Community. Der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini löst 2022 eine riesige Protestwelle aus. In Iran und in der ganzen Welt gehen Hunderttausende auf die Straße, um für die Freiheit von Frauen und gegen die Islamische Republik zu protestieren. Die Jin-Jiyan-Azadi-Proteste lassen aber nicht nur Wut auf das iranische Regime explodieren, sondern auch die Hoffnung, dass sich endlich etwas verändern könnte. Aber da ist auch ein leiserer Unterton bei vielen. Vor allem hier, in der Diaspora. Die Schuld. Schuld darüber, gegangen zu sein. In dieser Folge will ich versuchen, das zu verstehen. Warum fühlt sich meine Mama so schuldig? Und ehrlich gesagt, ich fühle mich auch schuldig. Seit Herbst 2022 ist bei mir alles auf den Kopf gestellt. Mein Name ist Aida Amini und das ist Azizam, die Revolution meiner Mama. Episode 2. Ich habe mich gehasst.
In der 7. Klasse hat Krieg angefangen. Ich glaube, erste unserer Schultag war das.
Ja.
Wir waren 12. Ja, wir haben uns erst kennengelernt.
Ich habe ja gerade schon gesagt, wie viel meine Mama und Khalemosh ganz zusammen erlebt haben. Aber neben der Revolution gab es noch ein weiteres einschneidendes Erlebnis. Den ersten Golfkrieg.
11 war Revolution.
10.
10 war Revolution. Ja.
Genau. Ja,
danach, ein Jahr danach ist es
haben wir Krieg. Erster Schultag haben wir Krieg erlebt. Auf einmal kam diese Sirene, diese Laute in der Stadt. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Ja, sucht einen sicheren Platz. Ja, wo, welcher sichere Platz? Wo sollen wir hingehen?
Nur ein Jahr nach der Revolution greift Irak unter Saddam Hussein Iran an. Offiziell geht es um eine Grenzregion namens Khuzestan im Südwesten Irans. Die ist strategisch wichtig und zufällig voll mit Erdöl. Aber es steckt noch mehr dahinter. Zwischen Irak und Iran gibt es, sagen wir mal, religiöse Spannungen. Khomeini und seine Islamische Republik inszenieren sich als Gegenpol zum Westen. Die Revolution will er über Iran hinaus ausbreiten. Deswegen ruft er die Schiiten in Irak dazu auf, sich gegen den Machthaber Saddam Hussein aufzulehnen. Hussein auf der anderen Seite will natürlich an seiner Macht festhalten und sich darüber hinaus auch noch die Ressourcen Irans aneignen. Und so greift die irakische Armee am 22. September 1980 Iran an. Erst bombardieren sie vor allem Militärbasen und die ölreiche Region im Süden. Und bald darauf auch größere Städte.
Auch im neuen Jahr geht der Golfkrieg unvermindert weiter. Die beiden kriegführenden Staaten, der Iran und der Irak, üben gegenseitige Vergeltungsschläge.
Der erste Angriff auf eine Hauptstadt der verfeindeten Staaten seit einem Jahr ist eine deutliche Wende. Denn es hatte eine stillschweigende Übereinkunft gegeben, wenigstens die Hauptstädte nicht anzugreifen.
Als ich dieses Gespräch mit meiner Mutter und Moshkan Anfang des Jahres geführt habe, da hätte ich mir nicht ausmalen können, dass nur ein paar Monate später in Iran wieder Bomben fallen. Dass meine eigenen Verwandten aus Teheran flüchten müssen. An die Luftangriffe auf Teheran von damals erinnern sich meine Mutter und Khalemoshkan noch sehr gut. Mir läuft es kalt den Rücken runter bei der Vorstellung, dass sich das gerade wiederholt hat. Sogar in genau derselben Nachbarschaft. In Normag. Dort mussten schon meine Mutter und Khalemoshkan die Bombardierungen erleben.
Musste ich runter und das hat richtig gezittert in Narmak. Und habe ich auch Angst gehabt um meine Mama. Und habe gesagt, okay, wir gehen aus dem Teheran. Aber bis dahin war nicht direkt. Ich habe immer gesagt, Teheran wird nicht bombardiert oder Narmak wird nicht bombardiert.
Moshkan und ihre Familie verlassen die Stadt. Und zwar für einen ganzen Monat. Sie kommen bei der Familie weiter im Norden unter. Die Familie meiner Mutter bleibt in Teheran. Sie erinnert sich an eine Situation beim Neujahrseinkauf auf dem Basar.
Dann auf einmal, die haben eine Rakete genau, nicht genau dort, wie ich standen habe, in diesem Gebiet. Auf einmal ist Staub und so Lärm. Oh Gott, das war so schlimm, das habe ich einfach gesehen.
Und wie fandest du das?
Wow, das war so ängstlich, schlimm. Alle sind gerannt, einfach links und rechts. Die hatten Angst gehabt, Feuerwehrautos, Rote Kreuz, einfach
so viel Lärm, dass sie einfach dort helfen können.
Und was hast du gemacht?
Nicht, ich stand einfach da. Ich habe auf meine Mama gewartet und meine Schwester, bis die zu mir kamen. Und sind wir sofort nach Hause gefahren.
Mhm. Wie alt warst du da?
Ich glaube so 15.
Krass.
Es ist das erste Mal, dass ich so offen mit meiner Mama über den Golfkrieg spreche. Und ihr hört es vielleicht, ich kann es kaum fassen. Klar, ich wusste, dass meine Eltern den Golfkrieg erlebt haben. Aber trotzdem hat sich Krieg in Iran und auch anderswo auf der Welt für mich immer sehr weit weg angefühlt. Aber wenn die eigene Familie betroffen ist, ist es mit einem Mal sehr viel näher. Das alles trifft mich plötzlich auf eine ganz andere Art. Zum Krieg im Juni 2025 kommen wir aber in einer späteren Folge noch ausführlich. Damals bleibt Teheran aber größtenteils verschont. Am stärksten trifft es die Grenzregionen. Viele Menschen verlieren ihr Zuhause, müssen wegziehen. Viele werden verletzt. Rund 1 Million Menschen sterben, vielleicht sogar mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Die genauen Zahlen sind bis heute nicht bekannt. Es ist alles unfassbar grausam.
Damals deswegen sind auch viele Junge, die unter 18 waren, in den Krieg gegangen.
Das ist ja eigentlich nicht erlaubt.
Es ist nicht erlaubt, aber die waren alle 15, 16.
Sind die freiwillig?
Freiwillig gegangen.
Krass.
Ja. Dass die einfach so kurze Ausbildung, dass die wie die Waffen halten können und dann sind die im Krieg gegangen.
Ich finde das richtig schlimm.
Bei der Recherche sehe ich immer wieder Bilder von ganz kleinen Jungs mit Waffen in der Hand. Ich muss ehrlich sagen, mir wird richtig komisch dabei. Das waren Kinder und Jugendliche, so alt wie meine Mutter damals. Befreundete Jungs aus der Nachbarschaft.
Ein Junge war gegenüber von uns, wo diese Gebäck-Randa, die war. Der war ein Jahr älter als ich. Der war auch so mit, ich glaube, 16. Wir haben draußen gespielt zusammen. Ich glaube, 5, 6 Monate war der im Krieg und dann war er tot. Fertig. Hm. Das hat uns auch sehr traurig gemacht.
Der Krieg dauert ganze 8 Jahre lang. Von 1980 bis 1988. Meine Mutter hat hautnah erlebt, was Krieg bedeutet. Sie kann es verstehen, wie es sich anfühlt, von der Weltgemeinschaft im Stich gelassen zu werden. Im Golfkrieg mischen sich auf beiden Seiten Staaten ein. Aber während Irak offen unterstützt wird, unter anderem von Saudi-Arabien, den USA, der Sowjetunion und auch von Deutschland, bleibt Iran vergleichsweise isoliert.
Damals hat niemand Iran geholfen, kein Land. Wir waren nur ganz alleine, wir standen nur da. Ohne irgendeine Hilfe. Deswegen diese halt Armut ist gekommen. Aber die Leute, die haben Mitmenschen geholfen. Zum Beispiel jeder hat diese Hilfspakets gemacht und dann waren große Events oder LKWs, die haben voll gemacht und dann in Kriegsgebiete gefahren. Hm. Und die Leute Essen gegeben oder medizinische Hilfe geleistet. Hm. Ja, das haben die gemacht. Die Menschen haben sich gegenseitig geholfen.
Nach 8 Jahren Krieg ist die Wirtschaft am Boden. Das spüren alle. Auf beiden Seiten. Und weil der Krieg so aussichtslos und zerstörerisch ist, vermitteln die UN einen Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern. Der tritt am 20. August 1988 in Kraft. Meine Mama hat gerade ihren 20. Geburtstag gefeiert und zwischen all den Bomben und der Krise navigieren sie ihr ganz normales Leben.
Erzähl diese Geschichte, als wir in diese Party eingeladen waren. Sind wir hingegangen, dann haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht.
Ja, dann, aber das war eine meiner, der wollte mit mir befreundet sein.
Ja, die haben uns
ich
eingeladen.
Ich habe immer Angst gehabt, mit jemand einfach, ich habe gedacht, irgendwas ist.
Und wir haben ein Party gefeiert, Jungs und Mädchen, haben die uns gesagt.
Kurz nochmal zur Erinnerung. Nach der Revolution 79 wird das islamische Recht eingeführt. Das heißt eben auch Geschlechtertrennung. Sowas wie hier, Jungs und Mädchen zusammen auf einer Party, geht da natürlich gar nicht und wird bestraft. Und zwar mit der gleichen Willkür, die das iranische Regime so unberechenbar und angsteinflößend macht. Manchmal gibt es nur eine Verwarnung oder Geldstrafe. Manchmal wird man auch kurz verhaftet. Und manchmal gibt es Gefängnis oder sogar Peitschenhiebe.
Ich habe Mali gesagt, wir Mali, komm, du musst mit mir kommen.
Ich glaube, so 20 waren wir. So 19, 20. Wir hatten schon Abitur gehabt.
Ja, ja, das war
ja,
später.
Ja, ich glaube, so 20. Dann sind wir hingefahren. Das war ein Haus.
Ja.
Und dann haben wir geklingelt. Ein junger Mann ist rausgekommen. Aber der war nicht so wie...
Die war einfach, wir haben so genau, ein schlechtes
so mit
Gefühl
Bart
gehabt.
Und so haben wir gedacht, irgendwas stimmt nicht.
Die beiden haben ein schlechtes Gefühl. Also gehen sie nicht rein und drehen um.
Sind wir in Auto gestiegen und losgefahren.
Ja.
Und dann haben wir den Junge angerufen.
Aha.
Und keiner ist ans Telefon gegangen, niemand ans Telefon gegangen. Danach haben wir erfahren, Komitee ist gekommen, diese Sittenpolizist.
Sittenpolizei.
Ja, Polizei. Die haben alle, die wurden festgenommen.
Also der Sittenpolizist hat die Tür aufgemacht, hat euch verarscht.
Ja, der hat uns verarscht. Ah. Anscheinend, die waren alle drin, Jungs und Mädchen. Und dann, wir haben irgendwie gemerkt, dass es ja. irgendwas nicht stimmt.
Alle auf der Party wurden verhaftet. Dafür, dass Jungs und Mädchen zusammen gefeiert haben. Meine Mutter und Cholemoschkan hatten Glück, dass sie das so schnell gecheckt haben und schnell wieder abgehauen sind. Die Zeit nach der Revolution wird für meine Familie immer mehr zur Belastung. Kleidervorschriften, Verhaftung, Kontrolle.
Das war eine große Änderung plötzlich, ja. diese Revolution. Wir haben, niemand hat gedacht, dass so schlimm wird. Haben wir gedacht, oh, das wird was Besseres, ne?
Aber jedes Jahr wurde
das
schlimmer.
Das war eine Enttäuschung.
Jedes Jahr wurde schlimmer und, ja, es ist schade.
Krieg, Tod, Revolution. Kaum Aussichten auf eine Zukunft. Bei meiner Mama und Moschkan führt das vor allem zu einer Sache. Sie wollen einfach nur weg.
Du willst nicht einfach mit Angst auf die Straße gehen. Ich wollte immer aus dem Iran raus. Deswegen aber. Obwohl wir ein schönes Leben hatten zusammen, Familie, große Familie, aber die Lage war so, dann konntest du nicht das genießen. Deswegen... Sonst hatten wir ein schönes Leben gehabt.
Ja, wir haben alles gehabt.
Wir haben alles gehabt.
Wir haben alles gehabt.
Ja.
Es muss wirklich eine krasse Überwindung sein, sein ganzes Leben hinter sich zu lassen. Zu akzeptieren, dass das schöne Leben, wie man es mal kannte, nicht mehr möglich ist. Aber diese Gedanken, die meine Mama und Moschkan hatten, die waren nicht ungewöhnlich.
War schon
ja,
krass.
Aber dann eine Zeit, dass jede von unserer Generation wollte raus aus dem Iran. Wir haben viele Freunde von der Schule, ja. dass die alle raus sind. Die sind keine von unserer Zeit im Iran.
Ja.
Meine Mama und Moschkan verlassen Iran. Ein paar Jahre nach dem Krieg. So wie Hunderttausende andere auch. Und jetzt sitzen wir hier. In good old Germersheim.
Ja, ich bin wirklich froh, einfach so sie hier zu haben, in der Nähe. Ja.
Glückssache, ne?
Ja.
Glückssache, ja. Die beiden standen sich so nahe in Teheran. Jetzt sind sie am anderen Ende der Welt, haben sich ein Leben aufgebaut und sind sich wieder so nah. Ein Glück. Seit meine Mutter und Moschkan Iran verlassen haben, ist es dort nicht unbedingt besser geworden. Die wirtschaftliche Situation wird immer schlimmer. Der Schah hat die Bevölkerung wirtschaftlich ausgebeutet und das islamische Regime ist da kein Stück besser. Korruption, Misswirtschaft, internationale Sanktionen und politische Isolation treiben das Land in die Krise. Die Inflation ist extrem und vieles ist teurer geworden. Lebensmittel, Benzin, Gas. Die iranische Währung Rial ist kaum etwas wert. Mittlerweile ein richtig bitterer Running Joke in vielen Familien. Mein Vater erzählt mir ungelogen jeden Tag, wie viel der Rial gerade wert ist. Als ich damals noch als Kind in Iran war, da weiß ich noch, da war der grüne Schein, also 10.000 Rial, so ungefähr 1 Euro wert. Jetzt sind 1 Euro rund 5 dieser Scheine. Und das hat natürlich sehr reale und gar nicht lustige Folgen für die Bevölkerung. Die Preise für Lebensmittel sind um knapp 78% gestiegen. Für viele Familien bedeutet das, dass sie ganz genau überlegen, ob sie heute Brot kaufen oder morgen Milch. Und das in einem Land, das eigentlich reich an Bodenschätzen ist. Viele junge Menschen sehen da kaum noch Perspektiven, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich.
Wut und Protest heute in der Innenstadt von Teheran. Hunderttausende, meist junge Iraner, sind zusammengekommen, um gegen das Wahlergebnis vom vergangenen Freitag zu demonstrieren.
Kein Wunder also, dass es immer wieder zu Aufständen und Protesten kommt. Einer der größten und bekanntesten Proteste ist die Grüne Bewegung von 2009. Damals gehen Millionen Menschen auf die Straße. Sie glauben, die Präsidentschaftswahl sei gefälscht worden.
Sie sind immer noch auf den Straßen. Tausende enttäuschte und wütende Anhänger des Oppositionskandidaten Mir Hossein Mousavi. Sie sehen sich um ihre Stimmen betrogen und von einem Regime verraten, das heute mit aller Härte ein Demonstrationsverbot durchsetzte.
Die grüne Bewegung wird brutal niedergeschlagen. Und damit auch die Hoffnung auf eine neue Regierung und Reform. Viele junge Menschen im Land bleiben entmutigt zurück. Aber der Widerstand ist damit nicht vorbei. Zwischen 2017 und 2019 gibt es immer wieder Proteste. Erst wegen steigender Preise, Arbeitslosigkeit und dann immer mehr gegen das ganze System. Als 2019 plötzlich die Benzinpreise verdreifacht werden, gehen im ganzen Land die Menschen auf die Straße. Und wieder schlägt das Regime brutal zurück. So kenne ich es, seit ich denken kann. Es gibt Proteste, man spürt einen Funken Hoffnung und dann hört man Horrorstories und von extremer Gewalt. Da ist sie wieder, die Anxiety. Ich glaube, man braucht diesen Kontext, um wirklich verstehen zu können, wie krass die Jinjian-Azadi-Proteste waren. Nach all der Gewalt, nach all dem Trauma wieder zu sagen, nee, Mann, es reicht. Und das mit so einer Wucht, dass es die ganze Welt mitbekommt. Als die Proteste ausgebrochen sind, hatte ich vor allem einen Gedanken. Zum Glück bin ich in Deutschland geboren. Zum Glück kann ich hier in Freiheit leben. Zum Glück ist meine Mama hierher gekommen. Aber bei meiner Mutter und Moschgan hat es was anderes ausgelöst.
Warum haben wir das alles passieren lassen?
Warum haben sie damals nicht mehr gemacht?
Ich habe mich gehasst in der Zeit von Mahsa Amini. So viel mutige Frauen das machen. Und warum haben wir das uns damals zugelassen? Warum waren wir nicht so mutig?
Was hättet ihr mit 15, 16 machen können?
Genau wie jetzige Mädchen. Aber jetzige Jugendliche, die alles machen, die sind auch so alt wie wir damals. Aber die trauen sich richtig, alles zu machen. Aber ich glaube, uns irgendwas hat gefehlt damals. Wir wussten nicht überhaupt, dass wir was machen können überhaupt dagegen.
Ja, und als diese Jugendliche bei der Mahsa Amini-Bewegung, das haben wir alles gesehen, ich habe erst mal gesehen, also so mutig konnten wir auch damals sein. Sollten wir sein. Aber ich war nicht so gehorsam damals. Wir haben auch nicht so immer das alles so gemacht. Aber trotzdem, es war wenig. Wir haben noch Angst gehabt.
Ja, klar haben sie Angst. Zu der Zeit hören sie von allen Seiten Horrorgeschichten.
Ja, weil damals, die haben viel gemacht, die haben verhaftet, die Mädchen
Manche
verhaftet.
Manche haben auch so Chimia-Schalloch oder
Peitsche
genommen.
Ja.
Weil jemand, der besoffen war, zum Beispiel wegen Alkohol oder wegen so, was du nicht anpassen tust, die haben auch Peitsche gekriegt.
Welche. Wir waren auch sehr jung.
Ich glaube, die wollten einfach von Anfang an die Leute unter Angst setzen. Ja, das war einfach angstjagend, einjagend.
damit man nicht sich wagt, anders schlimmer zu machen. Die haben uns einfach auf uns Macht ausgeübt.
Aber glaubst du nicht, dass sowas zum Beispiel der Grund war, wieso ihr nichts gemacht habt? Weil, also ich meine, wenn man einmal festgenommen wird, da hat man ja keine Lust, nochmal festgenommen zu werden.
Ja, aber das war so, die kamen einfach wie so eine Welle und da hat alle haben halt so mitgemacht.
Ihr erinnert euch sicher an die Geschichte mit der sogenannten Sittenpolizei aus der letzten Folge. Danach waren meine Mama und ihre Freundinnen so verschreckt, dass sie fast gar nicht mehr rausgegangen sind. Sie hatten Angst. Dieses Erlebnis hat sie geradezu gelähmt. Diese Angst von damals, die ist heute immer noch da. Sie ist noch zu spüren auf den Straßen Irans. Und ich verstehe natürlich, dass meine Mama und Moshkan sich all diese Gedanken machen. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen der Zeit, in der die zwei aufgewachsen sind, und heute. Die Stimmung in den 2010ern ist ganz anders. Eine neue Generation ist herangewachsen. Sie haben gesehen, wie die grüne Bewegung das Land mobilisiert hat und niedergeschlagen wurde. Den Glauben an Reformen oder daran, dass unter diesem Regime alles besser werden kann, haben sie längst verloren. Sie wollen echte Veränderung. Es geht nicht mehr darum, sich innerhalb des Systems Freiräume zu erkämpfen, sondern das System grundsätzlich in Frage zu stellen. Gerade während der Proteste war Social Media so wichtig. Weil in Iran gab es damals und heute keine freie Presse. Staatliche Medien berichten sowieso nur, was ins Bild des Regimes passt. Und andere Medien haben mit Zensur zu kämpfen. Die iranische Gen Z weiß aber trotzdem, was im Rest der Welt abgeht. Und ist so rebellisch wie noch nie. Sie connectet sich, teilt Videos der Proteste auf Insta, organisiert sich über Gruppen auf Telegram und startet Kampagnen. Viele von ihnen wissen, wie man easy Internetsperren umgehen kann. Und nicht nur das. Sie sagen im Internet ihre Meinung, kritisieren offen das Regime und bringen sich damit in Lebensgefahr. Und das alles macht der Regierung Angst. Wenn im Land die Proteste hochkochen, wird regelmäßig das Internet abgestellt. Und wenn das passiert, weiß man, jetzt wird es ernst und meistens auch blutig. Der größte Unterschied zwischen der Zeit meiner Mutter und heute ist wahrscheinlich der. Vor 40 Jahren hatten sie kein Internet.
Man ist einfach mehr aufgeklärter. Auch die Generation jetzt, hier auch in Deutschland, sind sie viel aufgeklärter als früher. Die wollen von allen Rechten auch kämpfen. Und das ist eine Bewegung, die überall auf der Welt ist. Auch wie viel man für Freiheit oder für Frauen, oder das gibt's überall mehr als früher.
Ich bin froh, diese Medien zu haben, diese
Social Media.
Das ist sehr gut, weil man bekommt viele Informationen.
Ja.
Ich lerne viel davon.
Meine Mutter und Moshkan haben damals nicht protestiert. Und heute sagt Moshkan, sie hasst sich dafür. Ich finde das krass zu hören. Ich frage mich schon manchmal, wäre ich auf die Straße gegangen, wenn ich in Teheran aufgewachsen wäre? Hätte ich den Mut gehabt, den meine Mama damals nicht hatte? Ich muss ehrlich mit euch sein. Ich würde mich jetzt auch nicht als super politisch aktiv bezeichnen. Ich nutze meine Social-Media-Accounts nicht, um aufzuklären, und ich gehe auch nicht so oft auf Demos. Und ich habe das auch nie hinterfragt. Aber seit dem Gespräch mit meiner Mama und Moshkan geht mir die Frage nicht mehr aus dem Kopf. Muss ich politischer sein? Und wenn ich politischer sage, dann meine ich eigentlich aktivistischer. Also auf Demos gehen, Plakate basteln, über Missstände auf Instagram posten, kritischer mit meinem Umfeld umgehen. I don't know. Aber ich habe schon eine Idee, wer mir dabei helfen kann, diese Frage zu beantworten.
Wollen wir rein?
Ja.
Ich nehme die jetzt schon direkt auf.
Wisst ihr noch, Norus, das Neujahrsfest? Wir sind zu Besuch bei Halle Moshkans Familie, inklusive Hund Simba. Ich habe ja schon gesagt, dass Moshkan wie meine Tante ist. Ihre beiden Töchter, Donja und Daria, sind sowas wie Cousinen für mich. Wir verbringen eigentlich immer die Feiertage zusammen, schon seit wir denken können. Familie einfach. Salam Azizam. So begrüßen wir uns. Azizam heißt sowas wie mein Schatz, mein Liebling, das persische Habibi quasi. Moshgans jüngere Tochter Donja ist die Person, mit der ich reden möchte. Denn sie ist genau das, was ich als aktivistisch bezeichnen würde. Sie ist gefühlt ständig auf einer Demo, postet dazu und ist links, sag ich mal.
Sollen, ist es in, hört man im Hintergrund das
Ring? Man alles im Hintergrund, ist egal, zu so einer kleinen Feier.
Ja, ja.
Donja ist 21, also ein paar Jahre jünger als ich. Noch mehr Gen Z quasi. Neben meiner Schwester Anahita, die ist bei dem Gespräch übrigens auch dabei, ist Donja die Person, die am ehesten meine Gefühle verstehen kann. Zu Iran, zu den Protesten und zu Deutschland. Wir haben einfach ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber wieso ist sie so aktivistisch geworden? Und wieso bin ich es nicht?
Wir haben ja generell viel erlebt, so als junge Menschen. Du bist ja gar nicht so politisch aktiv. Und du aber schon.
Ja.
Glaubst du, das ist ein Grund dafür?
Dass ich politisch geworden bin, weil ich viel erlebt habe. Mhm. Ich denke, bestimmt hat das auch eine Rolle gespielt.
Viel erlebt. Wir alle waren in der Schule zum Beispiel schnell die anderen.
Also ich hatte keinen Religionsunterricht, aber ich hatte Ethikunterricht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass so alle Kinder, die halt migrantisch aussehen, so zu den Experten geworden sind, für den ganzen Mittleren Osten, also wirklich. Also so Länder, die zum Beispiel auch nicht mal neben dem Iran liegen oder so. Also dann wurde man so gefragt, ja, wie ist es da? Und ich saß so da und ich war so, how would I know?
Where is that country?
Ja, und aber ich weiß auch, dass zum Beispiel, also ein Ethiklehrer dann auch immer irgendwas gesagt hat und war so, ja, ich glaube, im Islam ist es so und so. Und dann hat er mich so angeguckt und war so, oder?
Diese Erfahrungen, die machen was mit einem. Klar.
Und ich musste dem halt wirklich 10-mal sagen, dass ich nicht muslimisch bin. Und er hat es immer noch nicht gecheckt.
Aber Donja sagt, was dazu geführt hat, dass sie politisch aktiv geworden ist, sei was anderes.
Ich glaube tatsächlich, das Thema, womit ich mich politisiert habe, war so Frauen. Die Unterdrückung von migrantischen Frauen.
Damit meint sie übrigens nicht die Jinjian-Azadi-Bewegung in Iran. Sie hat sich schon viel früher politisiert. Aber irgendwie schon interessant, dass ich mich gerade wegen des gleichen Themas mit meinem politischen Engagement befasse. Die Unterdrückung von Frauen. Meine Schwester antwortet auch auf meine Frage.
Und zu deiner Frage, ich finde, ich bin schon politisch. Ich bin noch nicht politisch aktiv. Aber ich befasse mich immer mit
Politik. Wieso gehst du nicht auf Demos?
Ich habe mir irgendwie... Also zum Beispiel jetzt die letzten Demos, die immer waren, ich hatte einfach keine Zeit auch. Also ich hatte erstens, ich glaube das, zweitens würde ich wahrscheinlich sagen, auch mal in meiner Gruppe. Es ist ja auch immer so, auf wen man trifft. Von mir aus kam das irgendwie nicht.
Ist es überhaupt nicht schlimm.
Ich bin's ja auch nicht.
Ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass ich meiner Schwester gut zureden muss. So als hätte ich sie ein bisschen vorgeführt vor unserer politischen Cousine. Und sie muss sich jetzt verteidigen, warum sie nicht mehr macht. Das Ding ist, bei mir gibt es einen ganz klaren Grund, warum ich nicht zu aktivistisch sein will. Und zwar, ich bin Journalistin. Unter vielen Journalistinnen gibt es da sowas wie einen unausgesprochenen Grundsatz. Journalismus soll nicht aktivistisch sein. Mir ist das einfach total wichtig, dass ich mich an diese Regeln halte. Ich habe schon als Teenager davon geträumt, Journalistin zu werden. Ich wollte die Welt besser verstehen. Ich wollte die Menschen darüber informieren, was im Rest der Welt vor sich geht. In meiner Ausbildung hatte ich dann ein Seminar, das mich irgendwie irritiert hat. In dem Seminar, da ging es um Neutralität und das journalistische Selbstverständnis. Also es hat mich nicht irritiert, dass wir ein Seminar dazu machen, weil Neutralität im Journalismus ist natürlich eins der obersten Gebote. Aber es ging auch darum, dass man sich angreifbar machen kann, wenn man als Journalistin privat Stellung bezieht oder auf Demos geht. Das hat mich in eine ganz schöne Zwickmühle gebracht. Donja, im Gegensatz, war auf den Demos, über die ich nicht mal berichtet habe.
Was würdest du sagen, wie viele Demos warst du schon? Ich kann es an einer Hand abzählen bei mir. Auf wie vielen Demos? 100? 100?
Manchmal ist Donja für mich wie ein Spiegelbild aus einer anderen Realität. Ich bin einfach vorsichtiger, ruhiger. Auch irgendwie lustig, wie sich das eine Generation weiter durchzieht. Rolle Muschkan, also Donjas Mama, ist ja auch eher outgoing und meine Mutter eher die Vorsichtige. Aber auch meine Mama und Muschkan sind sich trotz der Unterschiede sehr ähnlich. Und ich glaube, Donja und ich haben auch mehr gemeinsam, als es scheint.
Hast du auch Hoffnung, dass sich was ändert? Ja,
ja, ich glaube, sonst würde ich es nicht machen. Ja.
Die Gründe, warum ich Journalistin bin und warum Donja Aktivistin, liegen gar nicht so weit auseinander, wie ich immer gedacht habe. Was sie zum Aktivismus gebracht hat, war die Unterdrückung von migrantischen Frauen. Sie wollte was dagegen tun.
Oh, jetzt wird es schwierig, darüber zu reden.
Weil meine Mama telefoniert richtig laut.
Hopp, es ist so. Salon,
was ich sagen wollte.
Leute, wir brechen das jetzt erstmal ab. Meine Mama ist einfach zu laut. Ich rufe Donja später nochmal an. Meine Mutter sagt, sie bereut, dass sie nicht mehr gemacht hat, dass sie nicht politisch aktiver war. Ich will in 30 Jahren nicht das Gleiche sagen müssen. Ich will nicht den gleichen Fehler machen. Und wenn ich Donja so ansehe, dann denke ich, sie wird bestimmt kein schlechtes Gewissen haben. Aber woher weiß ich, ob ich politisch genug bin oder nicht? Reicht mein neutraler Journalismus aus, um keine Schuldgefühle zu haben? Denn immer wieder kommt mir der gleiche Gedanke. Ich hätte anstelle derer sein können, die in Iran protestieren, ihr Leben riskieren, ins Gefängnis kommen. Wenn meine Mama Iran nicht verlassen hätte und ich dort groß geworden wäre, würde ich jetzt viel mehr vor der Wahl stehen. Protestieren oder nicht? Und nach der Begegnung mit Donja und Nowruz wächst in mir immer mehr das Bedürfnis, aktiver zu werden. Und genau das mache ich jetzt auch.
Das war ein so schönes Gefühl. Ich dachte wirklich, ich mache was Positives für mein Land. Und ich war so glücklich.
Da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Jeden Tag ein Mädchen oder eine Jungs sterben und die Leute in Europa und alle gucken so.
Also ich bin der Meinung, man kann nie neutral sein. Also es gibt keine Neutralität.
So, Alex, gehen jetzt demonstrieren. Hast du Lust?
Ja.
Das war Folge 2 von 6, Azizam, die Revolution meiner Mama. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gern weiter und abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Die gibt's immer dienstags. Azizam, die Revolution meiner Mama, ist ein Podcast vom SWR und Funk, produziert von ACB Stories. Host bin ich, Aida Amini, Redakteurin beim SWR. Redaktion und Story Development, Dana Sarin, Viola Funk, Lisa Tutlis und ich, Aida Amini. Producer, Lisa Tutlis und Dana Sarin. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking und Sensitivity Read, Amina Aziz. Unterstützung in Redaktion und Produktion, Merle Hönig und Isabel Wob. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakagu und Neda Rajabi. Original Music von Madani, mit Dank an Pias Recordings. Musik und Sound von Dennis Hürter, mit Piano von Jana Maria Ekaterina Heinz, Gesang von Dana Sarin und Gitarre von Hakan Halatsch. Redaktion SWR, Karin Feltes und Michael Lehmann. Redaktion Funk, Helen Schulte. In diesem Podcast wurden einige Namen zum Schutz der betroffenen Personen geändert. Newsclips von ARD und SWR.